kommen wir dann zu deinem kleinen Rabbit Hole, was du aufgemacht hast, lieber Schoni. Ich habe es euch ja vorhin schon erzählt. Ich habe mit unserem lieben Schonungslos, den ihr übrigens auch sehr, sehr gerne auf YouTube abonnieren möchtet. An der Stelle mache ich euch das einfach mal ganz leicht. Ich aktualisiere jetzt den Titel. Ja, das hätte ich natürlich vorher schon machen können, ja, dass ich den guten Namen hier von unserem Freund hier reinschreibe. So, denn, Moment, was ist denn der Ad?
Schonungslos YouTube ist der Handle, genau.
Schonungslos YouTube. Herr Schonungslos? Nein, warte kurz, ich muss auf deinen Kanal gehen. Ich bitte um Entschuldigung, aber er will mir den hier gar nicht vorschlagen. Seht ihr, so gefährlich ist er. So underground ist er. Schonungslos. Da ist es. Ey, komisch. Okay, warte kurz. So, ich mach mal Copy-Paste in den Titel. Wenn ihr bei unserem lieben Freund Schonungslos vorbeischauen wollt, und das wollt ihr, dann bitte einfach im Titel dementsprechend auf seinen Namen klicken, den ich gerade aktualisiert habe, weil dann kommt ihr direkt auf den Kanal. Du bist in einen Rabbit Hole reingetappt, und zwar über YouTube Shorts Werbung.
Haben wir am Anfang schon erzählt. Also, ja. Wie gesagt, eigentlich nicht die eigene Droge konsumieren, aber manchmal passiert es doch. Und die Werbung war tatsächlich was, die habe ich gesehen und habe erstmal nicht geglaubt, dass die mir angezeigt wird. Weil zum einen bin ich wieder die Zielgruppe dafür und zum anderen zahlt ja jemand dafür, dass diese Werbung angezeigt wird. Also das kostet ja richtig Geld, wenn man Werbung schaltet bei YouTube.
Ich drücke mal auf Play.
Kommst aus Syrien und hast dein Aufmalstitel nach 25 Absatz 1 oder Absatz 2 aufmals gesetzt. Dann ist dieses Video genau richtig für dich. Denn seit dem 27. Juni letzten Jahres haben wir ein neues Einwanderungsgesetz und du kannst ganz einfach den deutschen Pass bekommen. Und das Beste daran, du musst deinen bisherigen Pass nicht abgeben. Den darfst du behalten. Klick jetzt auf den Link in der Bio und lass dich kostenlos beraten bei den Passexperten.
Ja. Und interessanterweise habe ich dann ein bisschen weiter Shorts geschaut und dann kurz danach kam das andere Video. Also Zufälle gibt's,
ja? Also direkt das nächste Targeted Advertising für dich mutmaßlich, ja? Das war jetzt gerade das. Ey, du kommst aus Syrien hier, Mashallah, hier ein bisschen Pass. Schauen wir mal hier rein.
Ich bin jetzt stolzer Deutscher. Dankeschön.
Das Migrando-Team hat mir Zeitraum 6 bis 8 Monate benannt und meine Prozess hat circa 3 Monate gedauert.
Ja, letztendlich habe ich den deutschen Pass bekommen.
Wenn ihr so eine Anwalt macht, dann dauert das vielleicht, habt ihr erst 2028, 2029 erst die Einbürgerung. Mit Migrando, da habt ihr wirklich nicht nur Profis, sondern Experten an eurer Seite.
Ich danke an Migrando natürlich, die hat mir sehr geholfen.
Danke Migrando für eure Hilfe.
Ja, also ein Haufen neuer Landsmänner von dir und mir werden hier als Werbespot präsentiert, bei dem man merklich zu hören scheint, höchstwahrscheinlich eher aus dem Nahen Osten.
Ja, und bisher wahrscheinlich auch keine so hohen Deutschkenntnisse, weil man will ja direkt die Leute quasi ansprechen, dass selbst wenn ihr nicht perfekt Deutsch könnt, ihr trotzdem Chancen habt, hier den Pass zu bekommen. Also man hört den Leuten ja durchaus an, dass die keine Muttersprachler oder fließend die Sprache gelernt haben.
Ja, also wir springen praktisch ein bisschen hinein in das Thema Asylindustrie, die es ja gar nicht gibt. Außer hier wird Werbung für diese Dienstleistung geschaltet, bei der man diese Dienste in Anspruch nehmen kann, die einen offensichtlich leichter zu einem deutschen Pass führen, den man natürlich nur bekommen möchte, weil man es so geil findet, Deutscher zu sein und nicht aufgrund der Vorteile, die das abseits davon mit sich bringen würde.
Natürlich ausschließlich, weil man sich so verbunden mit diesem Land fühlt und unbedingt Teil dieser Schicksalsgemeinschaft sein möchte.
Das ist halt das Ding, ne? Also wir beginnen ja extra mit, also man spricht ja offen Syrer an, also Leute, die eben hierhin kommen in der Regel über das Asylsystem, über den Missbrauch desselbigen und dann oft nur Subsidiärschutz bekommen, weil sie sich gar nicht auf Asyl berufen dürfen. Wie gesagt, auch hier die Frage Subsidiärschutz, ja, sollte es den überhaupt geben, wenn man vorher ja Asyl wollte und damit illegal eingewandert ist und man hat kein Recht auf Asyl, ja, andere Diskussion, eigentlich nur der Cheatcode für du kriegst kein Asyl, kannst aber trotzdem bleiben, das ist Subsidiärschutz. Aber hier, also direkt die Syrer auch angesprochen, hey, du kommst aus Syrien, also zwischen den Zeilen, du kommst also wahrscheinlich irgendwie als Asylant, ja, so verstehe ich das zumindest für mich, willst ja aber einen deutschen Pass haben, weil, naja, weil du es so toll findest, Deutschland, oder vielleicht, weil man deutsche Staatsbürger nicht abschiebt. Ja, und ja, in so Syrien
wie
selber?
Das geschrieben hat, ist natürlich ein bisschen Clickbait dabei, die wollen ja Geld damit machen. Also diese ganzen Sachen kosten relativ viel Geld, also ungefähr 2000 Euro, für dass der Antrag von dem Anwaltsteam für dich bearbeitet wird. Das heißt, du zahlst grob das Zehnfache, was du sonst zahlen würdest, wenn du es einfach eigenständig angehst.
Ich habe ja auch gerade reingeschaut, es gibt halt einen YouTube-Kanal auch dazu, ne? Also der hier ganz offensichtlich auch hier oben, hier deutscher Pass und direkt dann so ein Pass mit einem offensichtlich südländisch gelesenen Bild, ja? Aufenthaltstitel, Max Mustermann und so. Und die haben 99.000 Abonnenten, 540 Videos. Also der Kanal, der geht nach vorne, ja? Das muss man sagen.
Ja, also die haben den auch gut aufgebaut. Also die haben zu allen möglichen Themen was gemacht, die haben Interviews geführt, die haben insgesamt aufgeklärt, wie sich das Recht verändert hat, was man für Möglichkeiten hat, gegen eine Abschiebung vorzugehen und sonstiges. Also, sagen wir es von der Seite, wenn du Migrant in Deutschland bist und Sorgen hast, dass dir was passieren könnte, dann ist dieser Kanal durchaus informativ und hilft dir, das deutsche Recht quasi komplett auszuschöpfen.
Interessant. Also auch gegen Abschiebungen sich zu wehren.
Ja, es geht ja darum, einen dauerhaften Aufenthaltstitel zu bekommen.
Ja.
Also dementsprechend kannst du da Anträge stellen, auch in dem der Abschiebebescheid schon bei dir auf dem Tisch liegt.
Hier steht es aber, hier deutscher Pass mit Subsidiärschutz, alles Wichtige zur Einbürgerung, mit einer Duldung hier bleiben und arbeiten. Also obwohl man geduldet wurde, also eigentlich keinen Aufenthaltstitel haben sollte, keinen dauerhaften, dass du hier trotzdem noch ein bisschen Kohle ranschaffen kannst für zu Hause. Deine Chance, Chancenaufenthaltsrecht, auch ein interessantes Ding. Ich scroll hier auch nur so random so ein bisschen durch gerade.
Du kannst immer auf die beliebtesten gehen, da siehst du ja was viel geklickt wurde.
Ja klar. Ich gehe mal gerade auf die beliebtesten, da haben wir auf Platz 1 Einbürgerung. Alle Voraussetzungen mit dem neuen Gesetz. 10 Gründe, warum Ausländerbehörden zu Unrecht die Niederlassungserlaubnis nicht erteilen. Die wichtigsten Sprachzertifikate für die Einbürgerung. Doppelte Staatsangehörigkeit Voraussetzung. Interessant. Behörde testet nochmal. Unglaublich. Einbürgerungsbehörde prüft nochmal, ob du integriert bist. Das gibt's ja nicht. Auch das, wie will man überhaupt prüfen, ob jemand integriert ist? Ja? Also noch eine andere Sache. Okay. Alles professionell gemacht und so. Auch dicke Aufrufe in großen Teilen. Da gab's ein Interview, ja, auf diesem Kanal. Du hast ja selber gesagt, also du hast keinerlei staatliche Förderung gesehen. Also es scheint wirklich eine Nichtregierungsorganisation zu sein, die auch nicht staatlich gefördert wird, die da aber gewinnbringend in dieser Art und Weise Aufklärung leistet.
Ja, ich würde es nicht mal NGO nennen, es ist eine Anwaltskanzlei. Das kann man tatsächlich so sagen. Es ist eine Anwaltskanzlei oder ein Zusammenschluss von Anwälten, die gemeinsam dann GmbHs oder Ähnliches im Hintergrund gegründet haben. Ich habe nicht genau nach der Geschäftsform geschaut, waren ja zwei verschiedene. Die haben offenbar, also keine staatliche Förderung bekommen, zumindest nicht offen einsehbar, wobei es natürlich Fördertöpfe dafür gibt vom Ministerium vom jeweiligen, also in dem Fall Asylrecht und Ähnliches. Aber ich weiß nicht, ob die Zugriff darauf hatten. Sie haben es nirgends geschrieben. Aber wenn du solche Angebote machst, dann kannst du Fördergelder beantragen.
Offensichtlich hat man dort auch ein Interview gemacht mit einem SPD-Politiker.
Mhm. Der sitzt auch weiterhin im Bundestag. Also,
Also
ich glaube, die meisten kennen ihn nicht. Also glaube ich zumindest. Kannst du mal ein Bild von ihm einblenden oder Ähnliches?
Was hast du
also gegen? Es geht um Hakan Demir, also SPD-Politiker, war schon letzten Legislaturperiode im Bundestag und ist jetzt immer noch da.
Hakan Demir, bei Abgeordnetenwatch ist er auch. Er ist übrigens auch Journalist und Politiker, tatsächlich gleichzeitig. Bei der SPD, wo denn Journalist? Das würde mich ja auch mal interessieren. Bei der Jungen Freiheit wohl nicht, oder? Schau mal gerade. Tim Renner.
Migazin-Redaktion.
Migazin?
Also Migrationsmagazin wahrscheinlich.
Achso.
Abkürzung.
Okay.
Und das hat mal den Grimme Online Award bekommen.
Das will ich hoffen. Ich würde sagen, wir schauen mal kurz ein bisschen rein. Ich kopiere uns das auch nochmal hier in meine Reaction-Maske. Ich hatte das vorhin in der falschen Maske drin. Da kann man gerne mal reinschauen, weil das ist halt auch mal wieder so ein bisschen Elfenbeinturm-Talk zwischen den beiden dort. Also offensichtlich einer der Chefs ist dort und halt eben dieser SPD-Politiker, die offenbar ja eben beide im selben Team spielen.
Was hast du
Also hier, und es gab auch noch eine Frage bei Abgeordnetenwatch. Soll ich die vorher einmal
thematisieren? Ja, mach erst die Frage, dann erklärt das vielleicht ein bisschen, weil jemand hat sich beschwert, dass dieses Interview überhaupt zustande kam.
Ja, ich gehe einmal rein. Was hast du gegen diesen Mann? Hier haben wir es, nämlich Frage. Wie können Sie mit Migrando ein Interview führen, die Tausende von Euro für einen Einbürgerungsantrag von den Hilfesuchenden kassieren? Sehr geehrter Herr Demir, diese Organisation ist nur auf finanziellen Gewinn aus, ab 2.000 Euro für eine Einbürgerung, die eigentlich 255 Euro kostet. Sollen sich nur noch Reiche die Einbürgerung leisten können? Okay, also Kritik von links, ja. Sollen alle, die bereit und in der Lage sind, diese riesige Summe an Migrando zu zahlen, bevorzugt eingebürgert werden? Und alle, die diese Summen nicht zahlen können, warten dann noch viel länger? Das ist sehr ungerecht. Freue mich über Ihre Meinung dazu. Wahrscheinlich wäre es in den Augen des Fragestellers gerecht, wenn einfach jeder bei Grenzübertritt einfach einen deutschen Pass überreicht bekommt.
Ja, genau. Oder der Staat das halt finanzieren würde, diese 2.000 Euro, und man auch noch einen Antrag stellen könnte Punkte auf Kostenübernahme.
Das wäre natürlich schon, das wäre gut. Und da gab es noch eine Antwort. Soll ich die auch mal zitieren?
Sehr gerne.
Sehr geehrte Frau S., herzlichen Dank für Ihre Zuschrift. Die Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes ist ein zentraler gesellschaftspolitischer Fortschritt der Ampelkoalition. Die Mehrstaatigkeit für alle schafft endlich Gerechtigkeit, da es nicht mehr für... Wir haben den branchenüblichen Preis gezahlt. Wir nutzen die Lokalität seit mehreren Jahren. Wir haben den Branchen... Vielleicht kennt ihr das Interview noch, ja? Politikerantwort. Mhm. Ob man die Mehrstaatigkeit in Anspruch nehmen darf oder nicht, kürzere Einbürgerungsfristen zeigen ganz klar. Wir wollen, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, schnell gleichberechtigt dazugehören. Ja? Sie wollen natürlich nicht etwaiges Wählerklientel zur weiteren Machtakquise in diesem Land ansiedeln. Abseits davon, das ist natürlich klar. Für diese Anliegen hat sich die SPD seit langem eingesetzt, gemeinsam mit MigrantInnen, Selbstorganisationen, Gewerkschaften und zahlreichen anderen Akteuren. Ich bin froh, dass
das
ich als...
Das wird nicht gegendert, Akteure. Das ist also stimmt. Inkonsequent.
AkteurInnen, wenn wohl, ne? Ja. Ich bin froh, dass ich als Berichterstatter der ZDF, SPD, bitte Leute. SPD,
alles dasselbe.
SPD-Bundestagsfraktion an dieser Reform mitwirken durfte. Ich sehe es dabei auch als meine Aufgabe an, die Fortschritte dieser Reform möglich zu erklären, öffentlich zu erklären und einzuordnen und damit auch dafür zu werben, dass Menschen... Der antwortet halt nicht, ne?
Jetzt ja, im Endeffekt ist es nur ein Blablabla. Ja, ich will denen auch eine Möglichkeit geben und wenn die schon so dieses tolle Ding anbieten, dann möchte ich auch ein bisschen Werbung dafür machen und zeigen, was für tolle Unterstützungsmöglichkeiten es gibt, damit Menschen schnell den Pass bekommen.
Ja, hier sagt er im Endeffekt, ich sage nichts zu den Honoraren und wo er recht gibt, es ist teurer, das durch diesen Anwalt machen zu lassen. Es ist daher unerlässlich, dass die Einbürgerungsbehörden die Prozesse so transparent und verständlich aufsetzen, dass man nicht schon durch die Komplexität des Verfahrens auf Rechtsberatung angewiesen ist. Schön, solche Anklänge wünschen wir uns auch mal bei der Steuerpolitik oder, ne, also kriegen wir
oder
nicht.
Oder bei Bauern, also Klar hat es ja erst gerade gemacht mit der Subventionspolitik. Hast du das gesehen, denn die zweite Folge von Klar?
Nee, noch nicht.
Bauern?
Ich fand das Thema so mittelinteressant. Geht sie auf die Stürmung der Fähre ein?
Nee, leider nicht.
Aber das ist doch die größte
Medienlüge. Aber es geht um Subventionspolitik und Unterschiede und dass ja gerade das System im Endeffekt ist, dass Bauern Subventionsanträge an die EU schreiben, um danach dann Geld zu bekommen, damit sie danach dann ihre Produkte günstig weiterhin anbieten können, anstatt dass man das Ganze sich einfach spart und die Menschen mehr Geld haben, weniger Steuern zahlen, sich teure Produkte leisten können. Also das ist die Hauptkritik.
Ja, sehr gut. Eine gute Kritik. Wir springen mal kurz ins Interview. Ein bisschen reinschauen lohnt sich wohl schon. Einfach nur, um mal so ein bisschen den Vibe mitzubekommen. Wie redet dann praktisch dieser SPDler? Das wäre nämlich zum Beispiel in den Raum zu stellen. Natürlich informell ist das doch auch einfach ein bisschen SPD-Vorfeld, was wir hier sehen. Wahrscheinlich. Let's go.
Du gegen diesen Mann.
Döner 3 Euro.
Arbeite ich dran, ja.
Pass schnell abgeben, verramschen.
Was sagst du, AfD verbieten? Nur kurz ja, nein.
In diesem Video spreche ich mit Hakan Demir, einem jungen SPD-Politiker, der im Deutschen Bundestag sitzt. Er spielte eine wichtige Rolle auf dem Weg zum neuen Einbürgerungsgesetz und war maßgeblich an der Gesetzgebung beteiligt.
Sie könnten ja sagen, wir möchten nicht nach 5 Jahren, sondern Sie könnten sagen, wie in San Marino nach 25 Jahren. Wollen wir, dass Menschen früher mitbestimmen können, gewählt werden können, selber wählen oder wollen wir, dass es später funktioniert?
Was hast du gegen...
Ich möchte, dass es später funktioniert.
25-Jahre-Vorschlag ganz gut. Also 25 ja. Jahre San Marino klingt fair. 25 Jahre Lebensleistung in Deutschland bringen, Steuern zahlen, sich selbst versorgen, nicht auf Hilfsgelder angewiesen sein. Meinetwegen kann einen deutschen Pass instant ausgehändigt bekommen, wenn es die 25 Jahre nachweisen kann.
Ich bin der Alles Meinung, gut. Du brauchst ihn halt nicht. Ne? Also du kannst hier arbeiten, du kannst hier leben, du kannst dich normal und nicht strafrechtlich relevant verhalten und du hast hier ein schönes Leben, auch ohne einen deutschen Pass.
Ja, kannst du jetzt ein Arbeitsvisum haben und unbegrenztes Aufenthaltstitel deswegen. Also ja. Es ist überhaupt kein Problem, wer hier leben will, hat super leicht hier zu leben, solange er arbeitet und nicht auf Staatskosten leben möchte. Aber jetzt hier Staatsbürgerschaft nach 3 Jahren oder SPD hat ja teilweise noch kürzere Zeiten gefordert, ist halt absolut lächerlich.
Ja, wenn wir schon bei 3 sind, also wo ist denn da noch der Unterschied zu einem Jahr, ne? Also das ist halt echt, also für mich geht es da darum, zum einen, also sie sind relativ offen damit, dass sie den demografischen Wandel mit dieser Zuwanderung bezwingen möchten. Das habe ich ja auch referenziert in meinem Video Taschenheld in, ja, staatlich bezuschusste Broschüre, die eben dieses Argument genauso ausbreitet, ja. Das Ganze vermischt dann mit Asylmigration und die müssen halt irgendwie alle bleiben und bevor, das ist halt das Ding, also ich bin der Meinung, man will halt so schnell den deutschen Pass raushauen, erstens, weil die Leute könnten dich wählen für diese Politik. Ein Plan, der langfristig nicht aufgehen wird, meiner Meinung nach, weil die Interessenvertretung der Muslime selber sich halt
eigene
auch schon
Parteien
organisiert.
Gründet.
Ja, genau. Und der zweite Grund, also das würde wahrscheinlich wahrscheinlich scheitern, aber ich glaube, man ist in großen Teilen so verblendet oder will trotzdem einfach, dass die Leute halt hier bleiben. Ne? Das ist der zweite Grund. Selbst wenn sich der politische Wind drehen würde, jemand, der als syrischer Flüchtling vor 5 Jahren kam, dann durch neue Regularien und Gesetze den Pass bekommen hat, der wird halt nicht mehr nach Hause gehen, auch wenn der Krieg längst vorbei ist und die Politik das irgendwann anerkennt und sagt, ab nach Hause. Ja, also der hat einen deutschen Pass, der bleibt. Ja? Und deutsche Pässe wieder abzunehmen, sehr kontroverses und sehr schwer zu diskutierendes Thema, also wofür man Gesetze ändern müsste.
CDU-Talk.
Das war CDU-Talk und man müsste Gesetze dafür ändern. Mhm. Es gäbe Möglichkeiten, das zu machen. Da wollen viele anscheinend nicht ran. Und da ist halt die Frage zu stellen, wenn zu Unrecht in erster Linie der Pass vergeben wurde, ist es dann Unrecht, diese Vergabe rückgängig zu machen? Islam LM. Dolmetscher vor Gericht, tatverdächtig an einer an einer 14-Jährigen, braucht einen Dolmetscher vor Gericht, hat einen deutschen Pass. Warum hat er den? Den sollten wir ihm wegnehmen können. Gut.
Wir, dass Menschen früher mitbestimmen können, gewählt werden können, selber wählen, oder wollen wir, dass es später funktioniert?
Hakan Demir kommt aus Neukölln und hat selbst Migrationshintergrund. Natürlich gibt ihm auch das einen besonderen Blick auf dieses Thema.
Genau, über das wir jetzt auch an dieser Stelle endlich reden. Ich springe hier einfach mal rein.
Unser großes Thema beginnt so ein bisschen mit dem neuen Einbürgerungsgesetz und wir verfolgen das natürlich sehr, sehr intensiv. Nicht nur die Gesetzesänderung, sondern auch die Entwicklung dorthin. Und ich habe zu Beginn mal eine Frage, weil wir haben uns die Bundestagsdebatten alle angeschaut, teilweise mitgestreamt live und ich habe sie kommentiert. Hast du das wahrgenommen, nicht nur bis das Gesetz beschlossen wurde, sondern der Weg dahin, was dann so auch aus deiner praktischen Erfahrung mit den Menschen vor Ort, was sind die positivsten Aspekte?
Wir haben ja jetzt eigentlich 20 Jahre daran gearbeitet. So, also ich persönlich jetzt nicht 20 Jahre, aber auch schon seit mindestens 10 Jahren. Aber die SPD an sich schon, war klar, dass wir dieses Gesetz irgendwie ändern müssen. Und ich habe Rückmeldungen bekommen, aus meinem eigenen Wahlkreis, aber auch aus anderen Wahlkreisen, die gesagt haben, wenn die SPD das in dieser Regierung nicht schafft, dann seid ihr für mich zu Ende.
Wer sagt das?
Linke. Danach wählen die nämlich Linke statt SPD.
Ja, das ist halt das Ding. Also ich kann euch nicht mehr wählen, wenn ihr jetzt hier nicht endlich mal die Einbürgerung noch niedrigschwelliger und noch leichter macht, als sie es ohnehin schon ist. Das ist halt das Ding. Also ich bin Verfechter der Meinung, wir sollten da wahrscheinlich eher zurück ins Jahr 2001. Einfach, also auch wenn es hart ist, aber ich bin der Meinung, wir sollten momentan keine deutschen Pässe vergeben. Das ist der Situation geschuldet, dass schon viel zu viele Leute deutsche Pässe einfach im Hauruck-Verfahren bekommen haben, wo wir nachweisliche Fälle haben, dass kein Wort Deutsch gesprochen wird, aber der Pass vom Bundeskanzler selber überreicht wird. Ja, einfach weil man schon so lange da ist. Also das sind so Sachen.
Man sieht, dass das Overton-Fenster an der Stelle sich ziemlich verrückt hat und frühere Kompromisse von linker Seite aufgekündigt wurden. Also Linke können mittlerweile fordern, Pass bei Grenzübertritt, und es gibt aber nicht die Forderung, niemals Pass auf der anderen Seite, egal wie lange du hier wohnst. Das wäre ja dann eine faire Debatte, auf der man einen Kompromiss finden kann. Die einen, die nach Grenzübertritt einen Pass geben, die anderen sagen, nee, jemand, der in das Land kommt und Ausländer ist, darf niemals einen Pass haben. Da kann man irgendwo eine Einigung finden. Aber wenn es nur CDU-Talk ist, ja, Pass nach 5 Jahren oder nach 8 Jahren belassen oder Pass nach einem Jahr, dann verschiebt sich ja die Mitte trotzdem nach links in dem Moment.
Ja, eben.
So, diese Rückmeldung hatten wir und da war schon viel Druck hinter, weil wir das jedes Mal, bei jeder Wahl eigentlich gesagt haben, Mehrstaatlichkeit kommt jetzt zum Beispiel. Ja, kam aber jedes Mal nicht so richtig. Deshalb bin ich erstmal froh, dass wir es hinbekommen haben. Eine Revolution würde ich jetzt auch nicht sagen, aber wir haben uns angeglichen an andere Länder, die da vorne sind. Ich habe immer gesagt, irgendwie, jetzt sind wir vielleicht.
Was? Moment, warte mal kurz, die Liste hier. In Argentinien kannst du nach 2 Jahren die Staatsbürgerschaft bekommen.
Ja, will halt auch keiner, ne?
Wow.
Ich glaube, die geben dir Geld, wenn du da Staatsbürger werden möchtest und da Steuern zahlst und ähnliches.
Afuera! In Paraguay 3 Jahre, in Uruguay 3 oder 5 Jahre, in den USA auch 3 oder 5 Jahre. In den
USA kriegst du Green Card, kriegst du nie die Staatsbürgerschaft. Das ist ein Riesenunterschied. Du kannst nie zum Beispiel Präsident werden. Das kannst du nicht als Ausländer. Also Arnold Schwarzenegger kann kein amerikanischer Präsident werden.
Wir haben uns angeglichen an andere Länder, die da vorne sind. Ich habe immer gesagt, irgendwie, jetzt sind wir vielleicht auch Champions League.
Es ist Champions League, wenn wir das Land sind, was seine eigene Staatsbürgerschaft am meisten entwertet hat, indem es die Niedrigschwelligkeit allen anderen Ländern voraus hat, diese Staatsbürgerschaft also noch leichtfertiger rauswirft als alle anderen Länder. Das ist dann in den Augen eines SPD-Politikers die sogenannte Champions League.
Ja, und währenddessen ja. In der Schweiz, wenn du nur einmal umziehst in den ersten Jahren, in denen du da wohnst, rückt es das Ganze schon 5 Jahre oder mehr nach hinten, weil du quasi nicht stabil an einem Ort gewohnt hast und das schon Probleme macht.
Mit USA und Kanada so ungefähr. Wir haben jetzt die Aufenthaltszeit von 8 auf 5 Jahre abgesenkt und die Mehrstaatlichkeit, die ohnehin schon viele hatten, einfach nur gerechter gemacht. Und das sind eigentlich so die 2 Punkte.
Ich hatte mehrfach in den letzten Monaten...
Was ist denn gerecht daran, wenn manche Leute 2 Staatsbürgerschaften haben können und ich nur eine? Was ist denn daran gerecht? Was ist denn gerecht daran, dass die in 2 Ländern wählen können und ich in einem? Das ist ja die Definition von ungerecht. Die dürfen ja de facto mehr als ich. Mhm. Aber das ist dann halt irgendwie doch gerecht.
Wir hatten gedacht bei den Worten...
Ist gerecht, weil die dann ihren Gefühl gerecht werden können. Also sie können sich dann sowohl deutsch als auch syrisch fühlen und dann beide Heimat, was auch immer der Plural von Heimat ist, Heimaten in sich vereinen. Ich glaube, man hat nur eine Heimat eigentlich, aber ja, Doppelpass darf auch mehrere Heimaten haben.
Heimat Plural. Die Heimaten, ja, ist korrekt. Wir reden hier, Amtssprache ist Deutsch, Freunde. Wir achten auf eine korrekte Aussprache. Ich glaube, dass es halt schwer ist. Also jemand, der hier halt zu 100% sich assimiliert hat, der interessiert sich halt nicht mehr für die Zusammensetzung des Parlaments aus dem Land, in dem Land, aus dem er vor 10 Jahren hier hingekommen ist. Gut, sieht bei den Türken halt anders aus, ne? Zum Beispiel. Stichwort Erdogan.
Turbo-Einbürgerung und Faramschen, die Einbürgerung. Warum sagt da nicht mal einer, sag mal die Voraussetzung. Ja. Philipp, sag mal die Voraussetzung. Philipp Amthor ist ein guter Jurist, ja. Mit Sicherheit ein sehr guter Jurist sogar. Das ist uns nämlich immer bewusst mal, also ich habe logischerweise einen großen Freundeskreis, der weiß, was ich mache. Wir kommen aus Cottbus, das ist eine sehr, sehr schöne Stadt, aber da gibt es das ein oder andere Problem. Ja. Und da haben wir immer so gefragt, sag doch mal die Voraussetzung. Und noch spannender, wir schauen, ob du die Voraussetzung erfüllen würdest, bist Deutscher. Und dann kommt so ein bisschen das Verständnis, was lesen die Leute? 3 Jahre Einbürgerung, da habe ich auch Verständnis für, dass ein gewisser Teil der Gesellschaft sagt, passt das nicht? Ich muss in den...
Das Ding ist halt, also als es noch das Abstammungsprinzip bei der Staatsbürgerschaftsvergabe gab, bis zum Jahr 2001, glaube ich, da war halt das Kriterium klar. Also du stammst halt von einem Deutschen ab, deine Mama oder ne, war halt deutsch und deswegen gibt es halt einen deutschen Pass. Also das ist ein so klares und einfach zu definierendes Kriterium. Und auch wenn du keinen deutschen Pass hast, kannst du hier ein schönes Leben hier machen. Kannst hier arbeiten, dein Leben lang kannst du hier arbeiten, alles gut.
Und man muss ja sagen, du willst gerade so drauf rumreichen. Also so hart ist es jetzt nicht. Also ich glaube, bisher war es, du musst 5 Jahre hier gewesen sein. Du brauchst B1 Sprachkenntnisse, du musst unbefristet eine Aufenthaltsgenehmigung haben, du musst dich ein bisschen mit Rechts- und Gesellschaftsordnung auskennen, also bekommst da Fragen zugestellt und musst deinen Lebensunterhalt sichern können ohne Sozialleistung.
Bis 2000. Ein Kind wurde mit Geburt deutsch, wenn mindestens sein Elternteil deutsch war. Seit dem 1. Januar 20 erwerben unter bestimmten Voraussetzungen auch Kinder, die nicht deutscher Abstammung sind, die deutsche Staatsangehörigkeit mit Geburt. Für Ausländer, die dauerhaft in Deutschland leben, besteht in vielen Fällen die Möglichkeit, sich einbürgern zu lassen. Ist ein Kind, wenn es von 2 Nicht-Deutschen in Deutschland geboren wird, ein Deutscher, also formal?
Wenn es in Deutschland geboren wird, nein, weil wir haben nicht das Bodensrecht letzten Endes, sondern das Abstammungsprinzip immer noch verankert. Also die Eltern entscheiden, was für eine Nationalität du hast.
Aber es gilt ja nun nicht mehr ausschließlich.
Ja, genau, weil Migranten eingebürgert werden können und auch das Kind, was hier geboren wurde, kann danach eingebürgert werden, aber erstmal hat es die Staatsbürgerschaft klassischerweise der Mutter.
Ja. Also wir haben es einfach erweitert, wie gesagt, damit das Erringen der Staatsbürgerschaft immer leichter gemacht und die Leute, die ihn wollen sie das, weil sie Deutschland so sehr lieben, weil sie mit deutscher Tradition und Geschichte sich einig machen wollen und das ja ehren wollen, hier aufgehen wollen in der Kultur? Oder will man das, weil es Vorteile mit sich bringt? Und diese Frage wird halt, naja, also ich glaube, alle hier Beteiligten in diesem Gespräch wissen die Antwort auf diese Frage, aber sie wird nie in dieser Art und Weise gestellt, ja?
3 Jahre Deutsch auf dem C1-Level sprechen, das ist aus meiner Sicht fast unerreichbar. Klar, komme ich aus einem Land, wo ich irgendwie Deutsch in der Schule hatte, darauf hinarbeite, die Einbürgerung nach 3 Jahren ist faktisch fast unmöglich. Und wer die Voraussetzung erfüllt, der soll auch bitte eingebürgert werden. Und ob es nur 3, 5 oder 8 Jahre sind, darüber kann man...
Ja, ist ja nur fast das Dreifache.
Genau, ob 3 oder 8 Jahre, das ist ja alles dasselbe.
Streiten. Die zweite Sache ist, so ein bisschen dieses Gefühl zu vermitteln, die Einbürgerung wurde von 8 auf 5 Jahre verkürzt. Das ist aus meiner Sicht aus zweierlei Punkten nicht ganz richtig. Erstens, hatten wir davor, ja, 8 Jahre, aber sehr, sehr häufig konnten die Leute nach 7 oder 6 Jahren eingebürgert werden. Am ersten Einbürgerung mit dem Integrationskurs, mit dem B2, Sprachzertifikat, Hauptschulabschluss etc. Das heißt, es ist gar nicht so ein großer Sprung. Und das, was hinzukommt...
aber es ist weniger.
Ja, weil es davor aufgeweicht wurde. Genau. es wurde davor schon über Jahre hinweg aufgeweicht und dann war es kein großer Sprung mehr.
Das ist halt das Ding, ne? Also hier redet man halt die politischen Erfolge der Linken halt klein, um es nach außen als weniger krass, glaube ich, darzustellen, aber man feiert das ja. Also man heißt die Entwicklung ja trotzdem gut.
Und das haben an der Stelle auch eine gewisse Kritik an rechts. Ja, ich erfülle die Voraussetzung nach 5 Jahren, bin aber nach 8, 9 Jahren eingebürgert, weil ich 2, 3, 4 Jahre fürs Einbürgerungsverfahren brauche. Und das ist so von der rechten Seite so ein bisschen an allen Stellen Populismus gewesen. Ja, und doppelte Staatsbürgerschaft, das ist so. Da waren so ein paar CDU-Politiker, wo ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, sind für mich nicht rechts, sind Konservative, auch Jüngere. Gerade Philipp Amthor, dass der da so dagegen gewettert hat, als Jurist, nicht persönlicher Angriff, als Jurist, wo ich sehe, 30-40% derjenigen, die am Ende eingebürgert werden, das sind ungefähr die Zahlen, die davor die doppelte Staatsbürgerschaft bekommen haben. Und ja, wen hat man eigentlich bestraft damit? Ex-Jugoslawen, Türken, hat man jetzt in der Presse, es werden 50.000 Anträge von türkischen Staatsbürgern in zweiter, dritter Generation.
Auch da, wie gesagt, also ich habe hier eine ganz, ganz alte Premium-Quelle noch, glaube ich, von Kaspar zu den Türken. Das ist, soweit ich weiß, ich schaue mal hier gerade, genau, als PDF habe ich das hier noch. Das ist ein alter Artikel aus der Taz, vielleicht kennst du den noch.
Mhm. Aber ich finde es auch lustig, dass hier von Bestrafung gesprochen wird. Also wer den Pass nicht bekommt, wird bestraft von Deutschland. Das ist schon ein hartes Mindset.
Ja, ja, ist es. Ich habe hier nämlich, das ist ein Artikel aus der Taz, der Screenshot ist aus dem Jahr 22. Ich glaube, der ist aus dem Jahr 2000 und schlag mich tot, ich gehe mal hier gerade drauf, habe ich den Link hier noch. 2008, das ist ein Artikel aus dem Jahr 2008, ja? Türken gehen in Berlin unter. Wir sind bei der Taz. Ja, also ich blende euch hier nochmal die Headline einmal ein, damit ihr es mir auch glaubt. Da hat man über die durchschnittliche Integration der Türken gesprochen und man resümiert das schon folgendes unter der Überschrift: 75% der Migranten türkischer Herkunft haben keinen Schulabschluss, fast jeder zweite ist arbeitslos. Eine Studie zeigt, dass es Migranten in Berlin besonders schwer haben, einen Job zu finden. 75% haben keinen Schulabschluss, jeder zweite arbeitslos. Also das war die Bilanz im Jahr 2008. Mhm. Da ist halt die Frage, wenn du, also es kann beim Individuum immer anders sein, es können hervorragend integrierte und qualifizierte Türken hier in Deutschland leben. Das wird der Fall sein. Auch da ist die Frage zu stellen, wofür brauchst du, um dann hier hochqualifiziert und ertragreich arbeiten zu können? Zum Beispiel für die Familie in der Heimat. Wofür brauchst du dafür einen deutschen Pass? Kriegst auch so einen Job, ja? Wenn du dann aber Demografien hast, bei denen du schon bereits im Jahr 2008 eine ähnliche Bilanz ziehen kannst, ist es dann klug, Schwellen für die Einbürgerung noch weiter zu senken, damit eben auch die Demografien, die dann unterm Strich eben höchstwahrscheinlich für öffentliche Finanzen ein Minusgeschäft bedeuten würden. Ja, 75% ohne Schulabschluss, jeder zweite arbeitslos.
Ja, aber das Problem ist, du bist nicht tief genug im linken Frame drin. Ja. Weil für die zeigt das ja nur, dass wir mehr gezielte Maßnahmen brauchen, um die Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Und mehr Manager.
Und dass es einfach noch keine Chancengleichheit gibt, auch in Schulen und Ähnlichem. Und wir einfach mehr Geld auf das Problem werfen müssen. Und dann werden die diese Top-Arbeitskräfte, die wir so dringend brauchen.
Und du hast ja recht.
Erwartet. Und das waren so die Themen, wo ich ein bisschen irritiert war, ja, die letzten Monate. Ja. Und insbesondere, weil das aus meiner Erfahrung nicht die echten Probleme sind von Ausländern, von Migranten in erster, zweiter, dritter Generation. Diese ganze Diskussion hat sich aus meiner Sicht, wo es im Kern bei Migranten echt Themen gibt, die die wahnsinnig machen. Identität, Verfahrenszeiten, kleinteilige Prüfung.
Wenn Sie sagen, du musst nochmal kommen, wirklich, ich werde weinen.
Das war so der ein Versuch emotionaler Erpressung. Ich spüre trotzdem nichts. Tut mir leid.
Also ich verstehe, dass die deutsche Bürokratie ein Hindernis ist, aber die Deutschen leiden genauso unter der deutschen Bürokratie wie jeder andere auch. Also jeder, der ein Gewerbe hier angemeldet hat oder mal mit dem Finanzamt irgendwie interagieren muss oder was rausfinden will oder eine Umsatzsteuervoranmeldung machen will oder sonstiges, ja, das klappt meistens nicht so ganz auf Anhieb. Und hin und wieder braucht man da mal Fachpersonal, das einen coacht, wie das überhaupt geht, wenn man das selber machen möchte, oder man hat gleich einen Steuerberater. Und wer einen BAföG-Antrag mal ausgefüllt hat als Student, der weiß auch, dass das nicht so einfach ist. Oder einen Verein gegründet, also wer eine Vereinssatzung mal selber geschrieben hat. Das sind alles Dinge, die super ätzend in Deutschland sind. Und darunter leidet jeder. Das ist kein Migrantenproblem oder Einbürgerungsproblem. Das gehört zu Deutschland dazu.
Es ist interessant jetzt gerade auch. Also warum braucht man, also das schaut doch deren Klientelgruppe, dieses Interview. Also ich verstehe nicht, warum da nochmal emotional rein genatscht werden muss. Ja, ich finde es auch blöd, öfter mal zu einem Amt gehen zu müssen und dreimal dürft ihr raten, wie oft ich schon zu verschiedenen Ämtern gehen musste. In Bezug auf mein Geschäft. In Bezug auf keine Ahnung was, ja? Es ist halt so. Ja, sie kriegt ja trotzdem höchstwahrscheinlich die Staatsbürgerschaft dann.
Ja, halt einen Monat später eventuell oder halt nach 2-3 Besuchen mehr. Ja. Wow, wie furchtbar.
Müssen wir ändern.
Der Punkt, beim wenn wir das große Topic nehmen, neues Einbürgerungsgesetz, ist das gut, ist das schlecht, was verbessert sich, was verschlechtert sich aus allen Perspektiven, dass in vielen Bereichen die Kernpunkte nicht getroffen wurden, die Leute beschäftigt.
In diesem Bereich ist mir das auch aufgefallen. Und ich habe immer darüber gesprochen, über die eingebürgert worden sind. Mhm. Über meinen Vater habe ich gesprochen. Und dann habe ich auch immer wieder gesagt, so, hä, so, was hast du gegen diesen Mann? Was hast du gegen die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die in den 60er oder 50er Jahre gekommen sind, dass die ja jetzt keinen B1-Sprachkurs machen? Also warum stört dich das? So, das habe ich immer wieder gemacht. Problem ist,
warum stört dich das, dass Leute keinen Deutschsprachkurs machen?
Wenn sie seit 40 Jahren hier sind? Ich verstehe es auch nicht, wo das Problem ist, dass man als Ausländer die Sprache des Gastlandes nicht kann.
Ja.
Ist aber, Hakandemir kommt ja in den Medien jetzt nicht so durch. Ab und zu mal, aber ist jetzt nicht riesig durch. Wenn Friedrich Merz was sagt, ist das halt 8-mal in den Zeitungen und im Fernsehen. Und Olaf Scholz hat das Thema.
Sag mal, was ist denn das eigentlich, das Konzept von einem Gastarbeiter?
der muss permanent bleiben und die Staatsbürgerschaft bekommen. Das ist der Gastarbeiter.
Mhm. Also ich habe mal gehört, ein Gast genießt die Rast und kehrt dann heim. Ich weiß, warum die Türken hingekommen sind, wer mit wem das zu tun hat.
Auf Druck der USA, letzten Endes.
Ja, ja. Ich glaube, da war ungefähr die Geschichte so, man hat mit der USA praktisch gesprochen und man wollte da selber irgendwie auch die Beziehung mit der Türkei von USA-Seiten aus irgendwie verbessern. Und deswegen hat man gesagt, nehmt die mal, das verbessert unsere Chancen, wenn wir mit denen reden. So ungefähr, ganz grob verkürzt die Geschichte. Also die USA.
Ja, also es ging darum, dass die Türkei ein wichtiger Partner für die USA war, also gerade 1961. Und das deutsch-türkische Anwerbeabkommen ging ja von der Türkei aus. Also die Türkei hat sich beworben quasi, dass die Menschen haben, die gerne in Deutschland arbeiten würden. Und Deutschland erst gesagt, nee, die wollen wir nicht. Hm. Und dann wurde im Endeffekt dieser Druck gemacht von den USA, um die, sagen wir mal, die Partnerschaft nicht zu gefährden, irgendeine Art und Weise. Und dann hat sich im Endeffekt Deutschland gebeugt.
Jetzt sind sie nun mal hier. Ja. Meldung aus dem Jahr 2008. Wie gesagt, ich hatte sie vorhin eingeblendet. Das war dann die Bilanz. Sie kamen in den 90ern. Obwohl, nee, wann kamen die Gastarbeiter? Die türkischen.
Mhm. Kamen sie, noch dazu sagen
kamen
muss,
sie in den 60ern? Nein.
Die Südostflanke der NATO wurde halt gesichert durch Türkei. Also das war noch ein Thema im Kalten Krieg. Und das war ein Druckmittel, was ebenfalls mitverwendet wurde mit den NATO-Basen. Aber aber das ist Geschichte, sagen wir es so. Wir müssten das nicht so weiter praktizieren.
Und hier lese ich auch, sie kamen in den 60ern. Also die türkischen Gastarbeiter kamen in den 60ern und im Jahr 2008 sieht man bei der TAZ Bilanz, dass 75% keinen Schulabschluss haben und jeder zweite arbeitslos ist.
Und das ist ja schon die zweite Generation oder sogar die dritte teilweise.
Ja, ja, absolut, klar, 2008.
Setzt aber halt auch nicht so gewichtig, sondern man hat dann diese Debatten um Abschiebungen geführt, Beschleunigung von Abschiebungen. Auf dem Spiegelcover war nicht. Wer sich einbürgern lässt, ist schneller Teil dieses Landes.
Nach welcher Metrik? Teil dieses Landes? Also sich eine gemeinsame Geschichte teilen? Nein.
Gemeinsame Sprache? Nee. Kultur? Nee.
Sozialisierung? Nee. Kultur und Gebräuche? Nee. Tradition? Nein. Eltern? Nein. Nur den Pass.
Ja, damit dürfen sie wählen und gewählt werden und haben Anspruch auf Sozialleistungen. Das ist der einzige Unterschied, der dadurch dann kommt und der nennenswert wäre.
Das ist halt das Ding. Also Staatsbürgerschaft, also klar, es ist klar, dass das ist ja auch die Diskussion, die auch gerade aufgeflammt ist, aber es ist klar, das Staatsvolk sind die, die wählen dürfen, wahlberechtigt sind. Das sind die, die einen deutschen Pass haben. Und darunter befinden sich ethnische Deutsche, autochthone Deutsche, Deutsche, die eine längere Abstammungsgeschichte hier in Deutschland haben, die deutsche Vorfahren haben und eben Leute, die deutsch geworden sind durch die Übergabe des Passes. Aber die Vergabe der Staatsbürgerschaft muss immer im Hinterkopf die Identität Deutschlands behalten und eben auch die Existenz des Ethnos im deutschen Volk. Wenn du das komplett aussparst und die deutsche Staatsbürgerschaft ja mutmaßlich herausgeworfen würde, dann wird es, glaube ich, schwer, Demokratie so zu gestalten, wie man sich das vorstellt, im Sinne von wirklich genuin gemeinsame Interessen formulieren zu können. Ich glaube, dass
gibt's auch nicht mehr. Gibt dann harte Parallelgesellschaften, die nebeneinander her existieren und eigene Werte und eigene Kultur ausprägen.
Ja, deswegen wird es halt dann auch demokratisch gesehen ein bisschen komisch, wenn du verstehst, was ich meine, ne? Weil du da nicht wirklich als Volk große gemeinsame Interessen formulieren kannst, wenn die ja gar nicht vorliegen, weil sie eben auch in großen Teilen an tribalistische Aspekte in uns gekoppelt sind, an die Zugehörigkeit zu etwaigen fremdsprachigen Parallelgesellschaften zum Beispiel. Ich glaube auch, dass es das System als solches torpedieren würde, wenn eben der Clownies Verfassungsfeind laut Kra. Ja, das ist noch eine Diskussion für sich. Übrigens, sehr interessantes Video auch von dir darüber. Kann ich sehr empfehlen.
Im großen Stil. Es ist so eine emotionale Sache auch. Es geht um Zugehörigkeit. Ich habe hier letztens in der Sprechstunde zwei 80-Jährige, die tatsächlich als Gastarbeiter und Gastarbeiter hier gekommen sind und mich gefragt haben, wie geht das jetzt? Also, wir wollen das machen. Und das war halt, sie sind 80.
Das
ist halt
eine Emotion. Das heißt, sie sind seit Jahrzehnten hier ohne Probleme.
Ja, also wahrscheinlich seit den 70ern hier.
Ja.
Und ja, können kein richtiges Deutsch oder haben sich nicht wirklich integriert, haben auch die Kultur nicht wirklich angenommen, haben ihre Kinder nicht deutsch erzogen in irgendeiner Art und Weise, wahrscheinlich denen auch keine deutschen Vornamen gegeben. Ja, ich sag ja mal, das beste Beispiel für gute Integration ist der Name der Kinder und die Sprache, die Kinder zu Hause sprechen. Also wenn das Kind einen deutschen Vornamen hat und gleichzeitig deutsch also in deutscher Sprache erzogen wird, ist das ein Zeichen für eine gelungene Integration.
Ja, oder ein relativ klarer Hinweis, dass du dass auch ethnisch Deutsche wären, wahrscheinlich. Also Ethnie ist ja nicht 100% auch Abstammung. Es ist eben auch was Kulturelles. Mhm. Es ist auch etwas, also du kannst auch Teil des Ganzen werden, aber warum darf das nicht eine Generation dauern?
Mhm. Also ich muss ja immer sagen, so als Beispiel, wenn man Japaner oder Chinesen anschaut, die haben häufig ihren Kindern dann deutsche oder zumindest amerikanisch oder englisch klingende Vornamen gegeben, allein weil es die Integration verbessert. Also wenn ich an meine Schulzeit denke, wir hatten da eine Chinesin bei uns in der Klasse und die hieß Anna. Und ja, das war halt ihr Vorname.
Das ist halt
und
das
da hat sie natürlich einen chinesischen Nachnamen, aber erstmal war der Vorname einfach auszusprechen für alle anderen Kinder, für die Lehrer und ähnliches. Damit war sie schon mal deutlich einfacher integriert als jemand mit einem Vornamen, wo jeder Lehrer drüber stolpert oder 10-mal nachfragen muss, wie man den ausspricht.
Ja, selbst also jeder hat so einen polnischen Freund irgendwie, der so einen eingedeutschen polnischen Nachnamen hat. Ne? Der heißt dann irgendwie Ranicki oder die Richtung, aber den man auch extra eingedeutscht hat. Und das sind halt Leute, die nimmst du halt, wenn du sie aus der Schule kennst und so, die nimmst du selber halt auch einfach als Deutsche wahr. Also das ist halt, klar, bei Russendeutschen, die haben auch noch so ein bisschen ihre Parallelgesellschaft und so, aber es ist halt, man merkt, man ist sich einfach ein bisschen näher und es fällt einem dann leichter auch einzusehen, ja klar, natürlich hast du einen deutschen Pass.
Mhm. Ne? Also, früher war das aber auch bei Iranern so oder Ähnlichem. Also ich kenne jemanden, der ist vor, lass mich lügen, der ist mit 8 Jahren aus dem Iran nach Deutschland gekommen, der ist jetzt Mitte 50 und der Vorname wäre Kamran. Also das war der Name, den er eigentlich hätte haben sollen. Mhm. Aber nee, die Eltern haben ihn Franklin genannt.
Franklin?
Dann einfach Franklin gießen dann. Und damit war das Thema erledigt. Und dann war das halt der Franklin. Und hier wurde dann teilweise auch Frank genannt. Und damit war das Ding erledigt.
Emotionalität. Wollen natürlich den türkischen Pass nicht abgeben. So, daran lag es halt auch. Weil das auch eine Emotionalität ist. Aber die haben natürlich in den letzten 50, 60 Jahren eine Emotionalität zu diesem Land aufgebaut. Die würden ja, das ist deren Zuhause hier. Genau wie aber auch die Türkei zu Hause von denen ist. Also, und das ist auch in Ordnung, also dieses Emotionale. Und übrigens auch von Deutschen ohne Migrationsgeschichte, die im Ausland leben. Ich habe die meisten Nachrichten bekommen aus Kanada und USA.
Wie gesagt, also was ist daran so schlimm, einfach zu sagen, du musst dich jetzt mal entscheiden? Ist es nicht so, dass sich das Kind, zum Beispiel wenn du verschiedenstaatliche Eltern hast, dass sich das Kind dann im 18. Lebensjahr auch mal für eine Staatsbürgerschaft entscheiden muss?
Ja, aktiv? Mit 18 klassischerweise. Also du hast die Doppelstaatlichkeit bis zu deinem 18. Lebensjahr und danach darfst du dich entscheiden. In Sonderfällen darfst du beide behalten, klassischerweise aber musst du eine abgeben.
Ja, warum denn? Also die Heimat ist doch im Herzen auf beiden Seiten. Ja,
warum darf man nicht drei haben? Warum darf ich nicht mit Doppelpass nochmal in ein anderes Land ziehen und die Staatsbürgerschaft auch noch? Warum kann man nicht die Pokémon-Karten sammeln?
Ich hatte mal eine Liaison in Frankreich.
Ich habe da mal eine Woche gewohnt. Ja. Also ich fand es da schön. Ich kann zwar die Sprache nicht, aber ich fühle mich da richtig zu Hause in Frankreich. Also ich habe mich da richtig französisch gefühlt und ich hätte jetzt gern den Pass. Und wenn ich danach dann in die Niederlande gehe, dann hätte ich gern auch da noch den Pass. Und wenn ich danach nach Belgien weitergehe, dann hätte ich gern auch den Pass noch. Ist doch okay. Dann sammelt man die und plötzlich ist man in ganz Europa quasi Staatsbürger.
Ich glaube, hier kommt tatsächlich auch noch im Zuge des Interviews so ein richtig blödes Beispiel mit einer Klassenfahrt. Wir kommen vielleicht noch dahin.
Deutsch, die mir gesagt haben, ich will den US-Pass haben, den kanadischen Pass haben und ich muss hier diese Beibehaltungsgenehmigung machen und das ist so voll kompliziert. Gilt denn die Mehrstaatlichkeit für mich auch? Deshalb habe ich das in meinen Reden immer wieder gesagt. Nicht, dass die Leute denken, das ist nur für Türkei-Stämmige, Arabischstämmige und so weiter. Nee. Ich habe immer gesagt, ich kriege die meisten Nachrichten aus den USA, weil da Deutsche sind, die sich nicht einbürgern lassen, aber sich auch zugehörig fühlen, aber auch nicht ihren Pass abgeben wollen, weil sie halt eine Verbindung noch zu Deutschland haben. Aber es immer wieder schwieriger wird, diese Verbindung nachzuweisen. Und die
Alter, ist das kontrovers zu sagen, Alter, wenn du in den Vereinigten Staaten wohnst, was willst du hier wählen, Mann? Was, also ja, nein, was soll das denn, Mann? Du lebst in den Vereinigten Staaten, warum sollst du mitentscheiden, wie ich hier regiert werde?
Mhm. Wie gesagt, es gab ja, das wäre gerade angesprochen, das Gespräch mit Götz Kubitschek und Maximilian Krah, und da wird ja genau auf diese Punkte eingegangen. Warum ist es in Deutschland überhaupt ein Problem zu sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Kernvolk und Staatsvolk oder dass es eben Unterschiede gibt oder Unterschiede zu benennen, sofern das nicht zu einer Diskriminierung in irgendeiner Art und Weise führt? Also wo ist da überhaupt das Problem, eine Differenzierung aufzumachen oder sich zu wünschen, dass Menschen sich erst ausführlich integrieren oder die Kultur annehmen, bevor sie Staatsbürger werden können? Es erschließt sich rational denkenden Menschen nicht, außer sie haben halt dieses No Borders, No Nations Mindset. Wir sind eine große Menschheitsfamilie und jeder darf überall alles haben.
Das Ding ist eben, du schaffst eine Staatsbürgerschaft, je leichter sie zu erreichen ist, immer mehr ab, auch wenn sie formal noch da ist. Sie ist ja immer weniger wert. Aber es ist
ja Melting Pot. Also es ist ja der Plan Melting Pot, den Linke an vielen Stellen verfolgen. Dann gibt es keine Nation mehr, dann gibt es keinen Staat mehr letzten Endes. Es gibt dann auch keine Grenzen mehr irgendwann. Es gibt nur noch ein, jeder darf sich aussuchen, wo er wohnen will. Jeder darf sich aussuchen, welches Geschlecht er hat, welche Herkunft er hat, welche Kultur er verfolgen möchte, welche Sprache er spricht, welche Familie er hat. Und alles bedeutet einfach nichts mehr.
Tja, schöne Aussichten. Ich drücke nochmal auf Play.
Wir sind jetzt auch happy.
Ich stimme übrigens zu an der Stelle. Ja, ich drücke trotzdem auf Play.
Also die Zugehörigkeit ist schon guter Punkt. Und dann gibt es natürlich all diese administrativen Sachen. So, wie ist das mit...
Das Ding ist ja auch der Melting Pot. Selbst der funktioniert ja nicht. Also der passiert ja nicht. Warum wohnen denn alle in Neukölln? Also
warum wohnen Türken in Berlin? Ja. Also warum sind die nicht verteilt auf Deutschland, sondern haben sich gebündelt in gewissen sozioökonomischen Kreisen, die ihnen teilweise nicht besonders gut tun, wo es auch keine Arbeit gibt, wo die Mieten extrem teuer sind und oder wo sie slumartig wohnen müssen. Also die meisten Menschen hätten bessere Chancen in ländlichen Gebieten und hätten auch bessere Bildungschancen als in Berlin in irgendeinem Ghetto.
Ja, aber da sind halt deine Leute. Ne? Also das schlägt das
dann
halt.
Müsstest du dich integrieren, genau. Wenn du jetzt irgendwie in ein bayerisches Bergdorf ziehst, dann müsstest du dich da plötzlich integrieren und die Kultur annehmen und die Sprache lernen und das wäre unbequem.
Das ist die Integrations-Redpill. Es gibt keine wirklich, also im großen Stil gibt es keine freiwillige Integration. Sie muss durch Notwendigkeit oder durch Zwang, der in der Notwendigkeit besteht, dass du halt sonst nicht klarkommst, dadurch gewährleistet muss Integration sein.
Also wenn du im Ausland bist und du kommst mit Englisch und Deutsch durch, hast du doch keinen Grund, die Sprache zu lernen.
Das funktioniert
erst, wenn du tatsächlich merkst, okay, das funktioniert nicht. Die hören mir nicht zu, die wissen nicht, was ich meine. Und dann lernst du tatsächlich pro Tag plötzlich 100 Vokabeln, einfach weil du es brauchst permanent. Und dann kannst du innerhalb von ein paar Monaten tatsächlich dich gut verständigen mit den Menschen in deiner Umgebung.
Man muss es nur wollen.
Oder wie ist das mit Klassenfahrt oder weiß ich nicht, je nachdem, was man für einen Aufenthalt vorher hatte, ne?
Für mich ist immer so das schönste Beispiel Klassenfahrt. 7. Klasse, London.
Ja.
Deine Tochter bleibt zu Hause.
Warum?
Ja, genau. Warum? Warum muss die zu Hause bleiben? Darf die nicht mit nach London fahren?
Moment, also deine, weil sie nicht in derselben Art und Weise ohne den deutschen Pass von der Freizügigkeit der EU Gebrauch machen kann, während Großbritannien aber gar nicht mehr in der EU ist?
Sie kann Visum beantragen, wie jede andere Person auch. Also
das ist wird halt ja wohl für eine Klassenfahrt doch möglich sein, oder?
Normalerweise schon. Also Schüleraustausch gibt es immer Visa. Also ich kenne keinen Fall, wo es hieß, nee, du hast keinen deutschen Pass, du darfst jetzt nicht auf die Klassenfahrt mit, weil wir eine Ländergrenze oder auf die Abifahrt oder sowas. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gelaufen ist zu dem Zeitpunkt.
Ey,
vielleicht
Leute.
Haben die Fristen verschlafen oder sowas, aber einfach so unwahrscheinlich.
Ja, Leute, also hier, schaut mal hier, da müssen sich die Eltern vor der Klassenfahrt müssen zwei Telefonate mehr führen. Wollen wir nicht den deutschen Pass einfach an alle viel leichter vergeben? Dann kann sie auch leichter mit auf die Klassenfahrt. Also wie groß ist dieses Phänomen? Wirklich mal eine Frage, aber gut.
Das ist so das, was gerade, sag ich mal, Eltern, Großeltern am ehesten fühlen.
Also das ist das...
Ja, vielleicht können die erst noch kein Deutsch und können deswegen das Visum nicht beantragen hier. Also vielleicht ist da ja ernsthaft eine Barriere. Die können die zwei Telefonate nicht führen, weil die Telefonate nicht führen können. Und das Kind müsste die Telefonate führen, weil es das einzige Kind ist, das Deutsch kann in der Familie.
Das kann auch ob die Schule das nicht auch regeln könnte, eventuell für eine Schülerin. Ich wage... Das Ding ist halt, also das ist jetzt eins der besten Beispiele, was wir hören, für eine weitere Lockerung der Staatsbürgerschaft oder was? Also
ich glaube, eines der Hauptprobleme, dass da in gewissen Teilen der Gesellschaft insgesamt für das Thema wenig Verständnis ist, das ein bisschen abgetan hat. Im Übrigen sehe ich das ganz genauso, dass sofort immer eine Verbindung zum Flüchtlingsthema, das logischerweise negativ konnotiert ist, gezogen
wird. Ach, warum denn?
Das ist logisch.
Warum ist denn das negativ konnotiert? blockiert, logischerweise. Es liegt für viele von uns einfach offen auf der Hand, dass das die Metadiskussion ist, die auch über diesem Gespräch steht. Klar, ne, also wir wollen eine ungebremste, irreguläre oder illegale Migration nach Deutschland von Asylanten weiterhin genauso weiter vollführen und die werden dann halt irgendwann Deutsche. Also das ist der Plan. Es geht um den demografischen Wandel und so. Also warum sollte man das Thema dann nicht zusammen mit der Asylthematik, gerade vor diesem Hintergrund, die Hürden für eine Staatsbürgerschaft eben nicht weiter absenken?
Ist, dass der normale Deutsche diese Probleme nicht kennt. Der ist an der Grenze, zeigt seinen Pass und kommt durch. Mhm. Und da denke ich immer, das ist so ein Thema, ich bin aus dem Osten, meine Eltern, wo ich mir immer gerade im Osten denke, ihr kennt das. In Berlin, da war eine Mauer, falscher Pass, kannst du leider wieder umkehren.
Ja, aber die haben sich nicht ausgesucht. Also, es ist ja ein Unterschied, ob du als Flüchtling gezielt nach Deutschland gehst, in eine kulturfremde Welt, wo du dann eventuell weitere Probleme hast, oder ob du in deinem eigenen Land verhindert wirst, dass du ein anderes Bundesland reisen kannst. Das ist ja ein Riesenunterschied.
Finde ich beklemmend. Also, ja, das ist ein weiteres Nicht-Problem in meinen Augen.
Und die Deutschen kennen das tatsächlich. Also, während Corona durfte man die Bundeslandgrenzen nicht überschreiten.
Ja.
Also, ich habe während Corona bin ich umgezogen und ich musste einen extra Antrag stellen, dass ich plus die Umzugshelfer mit mir über die Grenzen jeweils fahren dürfen, die überhaupt bei mir sein dürfen, bei beiden Städten, also bei meiner Stadt, wo ich weggezogen bin und bei der Stadt, wo ich hingezogen bin, weil es zwei verschiedene Bundesländer waren, und musste da jeweils einen Antrag ausfüllen, warum ich diese Menschen brauche, wer das genau ist, wie lange die mit mir in Kontakt stehen, ob danach irgendwelche Quarantänezeiten, sonstiges geplant sind. Alle müssen natürlich getestet und sonstiges sein und all der ganze Scheiß. Und sonst hätte man nicht umziehen dürfen mit Umzugshelfern in dem Moment. Gerade mit privaten Umzugshelfern. Ein Unternehmen hätte man nehmen dürfen, aber auch das nur unter Auflagen. Aber so musste ich extrem viel Bürokratie da abhandeln, dass das überhaupt möglich war in dem Moment.
Ja, also wäre nicht alles viel leichter, wenn wir einfach keine nationalen Grenzen hätten. Es wäre um einiges leichter. Ja? Also wir kennen das Problem ja gar nicht.
Aber auch dieses, ich will, dass mein Kind irgendwie ja eine Aufenthaltssicherung hat, die für immer ist. So, das sind schon Sachen. Und dann wissen wir halt auch aus verschiedenen Studien, dass wenn man diese Sicherheit hat, man kann jetzt hier bleiben und es ist so entspannt, dann investiert man, gibt man mehr Energie und das...
Hier werden wir also emotional erpresst, den deutschen Pass leichter an die Leute rauszugeben, damit sich diese Leute dann durch diesen Pass auf magische Art und Weise viel mehr anstrengen und so.
Das ist ja eh so ein Hoax. Also ich glaube, der deutsche Pass ist keinerlei Motivation. Sobald du ihn hast, wirst du eher faul. Also ich glaube, die Vorleistung natürlich, bis du ihn hast, dass man sich da Mühe gibt, aber indem du ihn hast, lässt es ja komplett nach. Das heißt, die Zeit zu verlängern, den Pass zu bekommen, führt dazu, dass die Menschen sich über einen längeren Zeitraum mehr Mühe geben. Also ihn zu verkürzen ist für mich so wie Bulimie lernen vor einer Prüfung.
Ja.
Also klar kannst du kurzfristig das Ganze dir reinknallen und 100% motiviert sein und sonstiges und kurzfristig auch alle Fragen auswendig lernen, die du für diesen Integrationstest brauchst. Aber die Kultur verstanden oder integriert bist du deswegen trotzdem nicht.
Also ja, also vor allem also Befragungen haben das ergeben, ja. Also da hat man die Leute gefragt, ey du. Ja, was? Ja, also wenn sie jetzt einen deutschen Pass bekämen, würden sie sich dann viel mehr anstrengen? Ja, anstrengen ich mich sehr tun dann. Ah, sehr gut. Also der sagt, wenn er einen deutschen Pass kriegt, strengt er sich an. Was sagen Sie? Hallo. Wenn Sie einen deutschen Pass bekommen würden, würden Sie sich dann viel mehr anstrengen? Ja, sehr, sehr anstrengend, ja. Ah, guck mal, der sagt auch, also wenn er einen deutschen Pass kriegt, dann würde er sich viel mehr anstrengen. Also ich glaube, natürlich sagt das jeder. Ich würde es auch sagen.
Ist mir auch aufgefallen. Und bei uns...
So müsstest du dich nicht in erster Linie einfach noch mehr als der durchschnittlich Deutsche anstrengen, um dir die Staatsbürgerschaft zu verdienen? Sollte das nicht das Maß sein, an dem man bemisst, ob jemand eine Staatsbürgerschaft bekommt?
Ja, aber das ist ja nicht links, wenn du das so handhabst. Also Leistungshierarchien und Kompetenzhierarchien, das ist ja wieder ein Ausschlusskriterium, weil du musst ja jedem ermöglichen, Staatsbürger zu werden, egal wie sehr er sich anstrengt und egal wie intelligent er ist und egal wie gut er Sprache letzten Endes lernt, weil manche tun sich ja schwerer damit und die darfst du ja nicht ausschließen davon.
Ich finde es schön, wie deine Gegenargumente einfach beginnen mit, das ist nicht links. Das Du hast recht.
Viertel waren halt viele türkeistämmige Menschen. Die haben es nicht gemacht. Erstmal gesagt, brauche ich nicht. Aber es ist halt auch eher so eine Schutzbehauptung. Die haben es gesagt, brauche ich nicht, weil sie keinen Bock hatten, den türkischen Pass abzugeben. Deshalb haben sie halt gesagt, nee, das ist halt doch gar nicht so toll. Ja, aber sie hätten sofort...
Womit dann klar war, was ihnen wichtiger ist, unterm Strich.
...gemacht.
Tja, und manchmal enden Interviews einfach nur, weil die Kamera überhitzt ist.
Klimawandel ist schuld. Jetzt...
Die Publikumsfragen waren so mittelinteressant. Ich glaube, ich lasse ihn trotzdem noch mal ein, zwei stellen. Wir schauen mal rein.
Ausländerrecht für Ausländer eine Entscheidung treffen können, das würdet ihr machen.
Der Klassiker, das ist eine Frage an mich.
Dann, oder? Das war die Frage an die Community.
Und was haben
ich
die gesagt?
Ich gebe dir mal zwei, drei Spannende.
Ja, was haben die gesagt?
Der Klassiker cool. Natürlich Döner, 3 Euro.
Arbeite ich dran, ja. Inflation ist ja jetzt gesunken, aber der Dönerpreis
ja. Noch. Ja, die wird natürlich weiter sinken mit noch mehr Sondervermögen und so, ne? Also das ist ja nicht irgendwie die Inflation von morgen, wenn wir jetzt 1,5 Billionen Euro locker machen. Ja.
Vor allem, wenn die Inflation sinkt, steigen die Preise immer noch. Es handelt sich ja noch nicht um eine Deflation. Also
ja.
Der Dönerpreis 3 Euro, den gibt es einfach nicht mehr.
Den wird es nie wieder geben,
nie mehr. Alter.
Wir können eine neue Währung einführen, die dann auch Euro heißt und die wird dann so stark sein, dass der Döner 3 Euro
getauscht.
Kostet. Ja.
Ich weiß. Spannende Frage nochmal. Ich mache das nicht, ich bin Rechtsanwalt. Ich positioniere mich politisch null in keine Richtung.
Ja.
Vielleicht
nee, eher nicht.
Ja, auch also Rechtsanwälte sind halt politische Menschen, glaube ich. Also das wäre, glaube ich, zu kurz gegriffen, wenn das jetzt irgendwelche erhabene Menschen wären, die über jeglicher politischer Einstellung schweben würden.
Vor allem, du kannst doch sowas nicht betreiben.
Also der ganze Laden ist doch politisch.
Und dann sagen, nee, ich bin unpolitisch. Also nee, Politik hat überhaupt nichts mit meinem Job oder mir zu tun. Ich halte mich da raus.
Während das ganze Ding hier ein politischer Inhalt ist und der Laden eine politische Dienstleistung, also von links halt. Also es ist ja wohl keine rechte Dienstleistung, Leuten dabei zu helfen, den Pass leichter und schneller zu bekommen. Das ist ja was Politisches.
Für Linke ist es kapitalistisch.
Also. Ja gut, aber...
Ja, kann sich ja nicht jeder leisten. Also dementsprechend true. Ist es böse Kapitalismus. Dementsprechend ist es bestimmt auch rechts. Also wenn du Dara fragst, dann würde er bestimmt sagen, das ist böse. Das geht so nicht.
Ja. Jetzt ist alles rechts, bis ich an der Macht bin. Dann geht's links.
Durch, aber eigentlich nicht.
Ja.
Interessiert mich nur mal insgesamt, was sagst du, AfD verbieten? Nur kurz, ja, nein?
Kurz, ja, nein.
Also die Urteilsbegründung ist ja heute oder gestern gekommen. Das sind 110 Seiten. Ja. Lese ich mir nochmal durch und dann kannst du mich nochmal fragen.
Und was war das Ergebnis? Ich habe es gar nicht mitbekommen.
Also die AfD ist ja, kann ja weiterhin als rechtsextremer Verdachtsfall gesehen werden. Und die Urteilsbegründung ist erst jetzt heute oder gestern rausgekommen. Und das müsste ich mir nochmal durchlesen, um da nochmal fundiert zu sagen, okay, so das, aber...
Ja, aber soll sie jetzt weg oder nicht? Komm, sei doch ehrlich, Mann. Ja oder nein?
Ich sage rechtsextreme AfD. Das ist schon eine Partei.
Aber kein klares Ja zum Verbot. Wir wissen ja alles,
kein klares Nein, aber wir sind eine wehrhafte Demokratie und wenn sich das verfestigt...
Kein klares Nein heißt ein Ja, wenn die Abstimmung fallen würde, würde ich dafür stimmen. Das ist die Aussage. Es muss ins Rollen kommen und es muss genug Wind bekommen. Und
wie dann, ich abstimme, entscheidet doch die Fraktion. Und,
genau, dann entscheidet die Fraktion, die SPD sagt Ja.
Ich glaube, ich breche hier einmal kurz ab. Abschließende Worte dazu vielleicht. Interessanter Laden, interessante Videos.
Ich finde halt, das Ganze ist eine Abschiebeindustrie. Das fängt bei den Schleppern in Syrien oder anderen Ländern an, die dann enabled werden durch irgendwelche Sea-Watch und ähnliche NGOs, die Leute dann weiterschleppen, dass die Leute dann irgendwo ankommen und dann gibt es vor Ort irgendwelche Freiwilligen, irgendwelche linken Frauen aus Deutschland, die den Leuten helfen, ihren Asylantrag auszufüllen, wo dann drinnen steht, ich bin homosexuell und ich brauche deswegen Schutz in Deutschland. Und dann, wenn sie hier sind und ihr Geld bekommen, dann gibt es auch noch Anwälte, die ihnen helfen, nicht abgeschoben zu werden, ihre Familie nachzuziehen oder schnell die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und das ist ein Komplex, den man eigentlich als gesamtes Ding betrachtet. Muss.
Das Ding ist halt, also ich werfe diesem Mann jetzt hier, also diesem Anwalt nicht vor, dass er diesen Dienst anbietet. Da ist halt offensichtlich eine Marktlücke gegeben, ne? Also diese Marktlücke wurde erst durch die Politik erzeugt.
Ja klar, der ist Unternehmer. Der hat einfach gesehen, okay, es gibt Menschen, die wollen den Pass haben, die sind bereit dafür Geld zu zahlen und auch nicht wenig. Und ich kann meine anwaltlichen Dienstleistungen hier zur Verfügung stellen, damit ordentlich Geld machen und mich dabei auch noch gut fühlen, weil ich diesen Menschen eine Perspektive gebe.
Ja, es wäre kein Geschäftsmodell, würde die Zuwanderung nicht in der jetzigen Form so stattfinden. Ich denke, das kann man mit Fug und Recht vielleicht in den Raum stellen. Hartes Thema, interessantes Thema. Wir haben jetzt erstmal auf den ersten Blick keinerlei Verknüpfung zu irgendwelchen staatlichen Geldquellen gefunden. Jedoch wissen wir von anderen Vereinen, bei denen dies der Fall ist, die auch Tipps an die Hand geben, wie man sich zum Beispiel einer Abschiebung entziehen kann, sie schwerer machen kann. Das war, glaube ich, der... ich habe ein Video drüber gemacht. Apollo News hat damals drüber berichtet. Das waren die, wo du dann über zwei Links zu so einem Comic kommst, wie man sich der Abschiebung. Mhm. Verweigert auch dann vom Innenministerium. Bezuschusst, meine ich, war dieser Laden. Also es gibt sie, auch nicht direkt regierungsnah, aber sie existiert.
Und es muss nicht transparent sein. Das ist die andere Sache. Also wenn du als GmbH Geld bekommst, du bist ja keine Stiftung oder ein Verein, du musst es nicht offen sagen, dass du Geld bekommen hast.
Das stimmt. Auch das ist wahr.